Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen. Donnerstag ist Podcast-Tag. Es ist der 22. Mai 2025. Ich heiße Tobias Weckenbrock und komme heute nicht allein, sondern direkt im Doppelpack daher. Neben mir im Studio steht Luca Füllgraf. Moin.
Moin, Tobi.
Wird doch mal irgendwie Zeit, dass wir zusammen moderieren eigentlich, oder?
Ja, ich weiß, wir haben es einmal gemacht, ganz am Anfang, als wir von Nora übernommen haben. Ist immer cool, finde ich. Und ohnehin, wahrscheinlich hätten wir uns eh hier getroffen, deswegen können wir auch direkt alles zu zweit machen.
Richtig, wir hätten uns hier getroffen, denn heute sprechen wir in einem unserer Hauptthemen über Ärger in einem Kindergarten. Der Kita-Volltreffer ist gemeint, und zwar Ärger, der sehr viele Eltern sehr stark belastet und auch für eine relativ große Personalfluktuation in der Einrichtung sorgt. Und dazu kann ich am besten Auskunft geben, weil ich mit vielen, vielen Leuten zu diesem Thema gesprochen habe. Und später dann kommt Teve noch zu uns ins Studio. Mal gucken, ob wir dann alle drei hier reinpassen. Der hat sich nämlich in einen Brand vom Wochenende vertieft.
Da sah es erst nach einer Bagatelle aus. Einem kurzen und erfolgreichen Einsatz der Feuerwehr mit einer leicht verletzten Person und einem überschaubaren Sachschaden. Dann hat Thebe sich allerdings immer genauer angenommen und eine Nachbarin schildert die Lage ganz anders als die Polizei.
Vorher sprechen wir aber im Podcast so üblich immer zuerst über die Kurznachrichten. Babyglück. Mathilda ist geboren und ich habe sie gestern besucht in ihrem neuen Zuhause in Ickern. Sie kam gesund zur Welt und ist insofern ein besonderes Kind, weil sie die vorletzte Geburt in unserem, naja, bei vielen geliebten Rochus-Hospital war. Die kleine Schwester von Mats wurde spontan und in Begleitung der Beleghebamme Nicole Katzi aus der Wiege geboren. Und es ging rasend schnell. Gerade hatte der Papa seinen Sohn Mats um kurz nach acht in die Kita gebracht und wollte gerade los zur Arbeit nach Olfen. Da sagte seine Frau Jacqueline zu ihm, lass mal und bring mich besser ins Krankenhaus. 9.15 Uhr, wenige Minuten nur nach der Ankunft in Castrop und nach einer etwas zügigeren Autofahrt über Oststraße, Palaststraße und Co. war das Baby dann da. Jacqueline und Fabian wollten es unbedingt noch im Rochus bekommen und dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Um 13.15 Uhr übrigens ging es noch am selben Tag für sie dann wieder nach Hause.
Erdbeeren. Der aus Waltrop bekannte Hof Niermann, nicht weit von Ickern entfernt am Kanal beheimatet, hat jetzt sein Erdbeerfeld zum Selberpflücken aufgemacht. Theo Niermann hat es uns gezeigt. Es ist in Mecklinde in der Nähe des Hof Niermanns, der in Castrop-Rauxel eine Dependance mit kleinerem Hofladen unterhält. Dort hat der Junglandwirt 30.000 Erdbeerpflanzen gesetzt. Man kann dort täglich von 9 bis 18 Uhr selbst pflücken und zahlt dann 5,90 Euro für das Kilo. Oder man kauft im Hofladen, dann zahlt man 2 Euro mehr und bekommt auch Fleisch, Eier, Kartoffeln und Spargeln von den Feldern in Castrop-Rauxel und Waltrop.
Einbruch. Zweimal ist jetzt in den vergangenen Tagen bei Alexander und Isabel Aufenberg in der Bäckerei am Ickerner Markt eingebrochen worden. In der Nacht zu Dienstag stahl jemand Bargeld aus der Kasse. Genauso wie in der Nacht vom 27. auf den 28. April. Es wurde kaum was gestohlen, aber der Schaden an der aufgehebelten Eingangstür war enorm. Es ist eine elektrische Schiebetür, daran liegt das. Der Betrieb lief normal weiter, aber natürlich sorgte das für ganz schön viel Arbeit für Isabel und Alexander Aufenberg. Die Bäckerei selbst hat eine große Tradition im Handwerk und ist seit über 100 Jahren der letzte verbliebene Platzhirsch in Castrop-Rauxel.
Fußball. Lasse Isbruch aus Castrop-Rauxel ist Teil der U17-Nationalmannschaft, die zuletzt bei der Europameisterschaft in Albanien spielte. Am heutigen Donnerstag geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen den Gastgeber. Da muss unbedingt ein Sieg her, denn das Auftaktspiel verloren Isbruch und die anderen Junioren gegen den großen Favoriten Frankreich glatt mit 0:3. Lasse Isbruch spielte von Anfang an, war aber etwas gehemmt, weil er früh die gelbe Karte sah und blieb dann zur Pause draußen. Er spielte in einer ungewohnten Rolle relativ offensiv. Daumen gedrückt, dass es in den nächsten beiden Spielen besser wird. Isbruch spielte über Jahre für die Jugendabteilung des VfB Waltrop. Innerhalb eines Jahres schaffte er einen kometenhaften Durchbruch. So Co-Kommentator Benjamin Laut in der Sky-Live-Übertragung. Inzwischen spielt der Schüler des ASG beim VfL Bochum. Sollte Deutschland heute gegen Albanien gewinnen, geht es am Sonntag gegen Portugal um den Einzug ins Halbfinale.
Na dann, Lasse, toi toi toi, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, ist schon cool, irgendwie so einen Jugendnationalspieler zu haben hier in der Stadt.
Wären wir auch beide gerne geworden, glaube ich.
Ja, ich hätte auch das Talent dazu, du nicht so, aber dafür gewinnst du im Tischtennis. Nein, eigentlich genau umgekehrt. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Wir haben nicht nur schöne Geschichten und ich selbst musste mich jetzt zuletzt mit einer beschäftigen, die gerade für die betroffenen Eltern und Kinder eigentlich total unschön ist. Und da ist das Stichwort Kita-Volltreffer, auch ein Begriff, den man im Fußball durchaus verwendet, aber irgendwie geht der Schuss da eigentlich gerade sehr nach hinten los. Und darüber können wir jetzt vielleicht im ersten Hauptthema sprechen.
Genau, ich habe es gelesen, du hast es geschrieben, deswegen gehe ich jetzt eher mal in die Rolle des Interviewers und du beantwortest mir ein paar Fragen. Wie kamen wir denn überhaupt an diese Informationen?
Ja, es ist ja so, dass grundsätzlich alle Kanäle zu uns offen stehen, aber nicht immer auch alle direkt eine Öffentlichkeit über die Ruhrnachrichten wollen. In diesem Fall tatsächlich schwelt dieses Problem wohl schon länger und die Eltern, so habe ich gehört, waren erst gar nicht bereit dazu, den Weg in die Öffentlichkeit zu suchen, obwohl sie eigentlich sehr verärgert waren. Erstmal über die Einrichtung selbst und die dort tätigen zuständigen Mitarbeiterinnen, dann über den Träger, das ist die evangelische Kindergartengemeinschaft Herne-Castrop-Rauxel, weil man sich dort zwar beschweren konnte, aber dadurch nichts sich veränderte und selbst übers Jugendamt gibt es, ein bisschen zweigeteilte Meinung, weil auch da eigentlich ein Sachverhalt schon mehrfach, zur Kenntnis gebracht worden ist und man irgendwie so denkt, warum passiert denn dann nichts? Und mich haben zwei Frauen angesprochen, da darf ich jetzt aber nicht ganz konkret werden, um wen es sich da handelt, denn das haben sie mir im Vertrauen erzählt und dieses Vertrauen muss ich als Journalist natürlich auch einlösen. Ich kann aber sagen, dass es Leute sind, die sich tatsächlich mit der Materie selbst und auch mit der Einrichtung sehr gut auskennen.
Jetzt habe ich vielleicht den Fehler gemacht, die ganze Sache ein bisschen falsch aufzurollen. Wir können ja erstmal über die Vorwürfe sprechen. Können wir da ein bisschen konkreter werden?
Ja, im Prinzip schon. Immer mit dem Vorbehalt, dass wir selbst nicht dabei waren bei den Sachen, die der Kita-Leitung und den dort zuständigen Mitarbeitern, letztlich auch dem Träger dort vorgeworfen werden. Es fängt an damit, dass den vielen Eltern von Kindern, die noch nicht windelfrei unterwegs sind, zu hören war, dass in der Kita viel zu selten Windeln gewechselt werden. Da kann man jetzt sagen, ja gut, Schwamm drüber, kann mal passieren und so. Aber wenn tagelang Kinder mit einem wunden Hintern oder einer vollen Windel irgendwie an der Tür abgeholt werden, dann ist das für Eltern schon mal ein Zeichen, dass da möglicherweise nicht so gearbeitet wird, wie man sich das vorstellt. Eine Mutter hat mir erzählt, die nach unserem ersten Bericht erst den Kontakt dann mit uns aufgenommen hat und auch namentlich beziehungsweise mit einem Foto, zwar von hinten, um ihre Kinder zu schützen, aber doch irgendwie bereit war, da auch für auch den Rücken hinzuhalten, hat gesagt, dass das Kind zum Teil von 8 bis 16 Uhr da war, aber nur einmal eine Windel gewechselt bekommen hat. Und das hat sie sogar selbst nachgewiesen, indem sie die Windelvorräte, jedes Kind hat so seine eigene Kiste, so ein bisschen markiert hat und dadurch dann sehen konnte, oh Moment, das ist ja irgendwie die einzige Windel, die heute hier verwendet wurde und das passt nicht. Wenn es jetzt nur die Windel wären, dann wäre das Problem wahrscheinlich nicht an die Öffentlichkeit gelangt.
Wobei ich habe auch, also bei Facebook gab es auch durchaus Kommentare bei uns, wer schickt denn ein Kind in die Kita, in den Kindergarten, das noch in die Windel macht? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen gestrig. Also mittlerweile sind ganz, ganz viele Kinder, um das mal vielleicht ein bisschen aus dem Weg zu räumen,
genau,
schon
wir haben
sehr
ja
früh in der Kita.
Ja, wir haben ja längst U3-Plätze, da sind Kinder zum Teil noch im ersten Lebensjahr, vor allem dann aber als Kinder ab einem Lebensjahr ist eigentlich Standard. Das kommt schon mal vor, dass Eltern ein Jahr tatsächlich Jobauszeit nehmen über die Elternzeit und das Elterngeld das dann finanzieren und danach dann einfach wieder einsteigen. Also das ist eher der Standard und Windelfreiheit haben wir bei vielen Kindern auch erst so im dritten Lebensjahr, manchmal auch erst im vierten. Das ist unterschiedlich. Einige sind auch schon früher und gehen früher schon zur Toilette. So, aber das ist eigentlich eher Standard, dass die Kinder in den kleinen Gruppen noch Windeln tragen. So, dann, wenn das Windelproblem jetzt das einzige gewesen wäre, wollte ich nochmal drauf eingehen, dann hätte sich wahrscheinlich keiner gemeldet. Aber es heißt auch, dass Erzieherinnen in den Gruppen zum Teil nicht pädagogisch sinnvoll mit den Kindern umgegangen sein sollen. Es ist von Handgreiflichkeiten einmal die Rede gewesen. Es ist von einer Mutter, die sich, eine zweite Mutter, die sich nach unserem ersten Bericht gemeldet hat, die Rede davon gewesen, dass man ihr Kind in die Gruppe gezogen hätte, so richtig am Arm gerissen, weil das Kind sich von der Mutter irgendwie nicht so richtig trennen wollte am Morgen. Ist auch passiert immer wieder in Kitas, ganz normal. Aber dass die Erzieherin dann eher grob darauf reagiert hat, anstatt es in gewisser Weise noch zuzulassen, dass das Kind vielleicht auch noch mal irgendwie ein Küsschen hier, Küsschen da, noch ein bisschen kuscheln. Auch da gibt es natürlich auch Eltern, die können sich ganz schwer trennen und es dauert eine halbe, dreiviertel Stunde, bis das dann klappt. Das geht im Alltag natürlich nicht, kann ich nachvollziehen, aber dennoch fehlte laut der Mutter der Erzieherin an der Stelle wirklich absolut das Fingerspitzengefühl. Und Handgreiflichkeit, so ganz konkret kann ich es nicht sagen. Es ist aber von einmal einem Kind richtig ins Ohr zu schreien die Rede gewesen und auch von einem angedeuteten Schlag. Und eine Mutter hat mir Fotos gezeigt vom Kind, wo sie sich gefragt hat, wie kann es diese Verletzungen haben? Quetschungen am Ohr, auch kleinere Wunden am Gesicht, wo man sagen würde, okay, das muss jetzt keine Misshandlung oder kein Schlag gewesen sein. Es kann auch gestürzt sein. Aber ihr gegenüber haben die Erzieherin dann, als sie die darauf angesprochen hat, gesagt, sie wüssten nicht, woher das kommt. Und da hat die Mutter mir dann gesagt, das kommt mir schon komisch vor, weil die haben ja eine Aufsichtspflicht. Also letztlich müssen sie ja zumindest wissen, wie das passiert ist. Und in gewisser Weise kommt diese Dinge irgendwie alle zusammen, sodass tatsächlich sich die beiden Personen, über die ich anfangs sprach, sich bemüßigt fühlten, die Öffentlichkeit, den Weg in die Öffentlichkeit zu suchen, damit das sich ändert, einfach an der Stelle.
Und jetzt haben wir natürlich diese Vorwürfe, die da im Raum stehen, nicht nur aufgeschrieben, sondern wir haben natürlich auch Kita und vor allem auch Träger dann darauf angesprochen.
Genau, wir haben beim Träger angefangen und beim Jugendamt, weil es eben schon ja offenbar so eskaliert war in der Einrichtung, dass Träger und Jugendamt, Landesjugendamt, vor allem aber hier die Stadt Castrop-Rauxel, die das Team Kinderförderung hier hat und damit letztlich auch im Prinzip so ein bisschen die Augen auf allen Kitas in der Stadt, dass die schon Bescheid wussten und die schon Beschwerdelagen im Prinzip vorliegen haben und darum war uns wichtig, dann erstmal auch die übergeordnete Ebene zu haben. Wir haben aber auch die Kita selbst angefragt und dort hat man aber dann nach einem ganz kurzen Gespräch, wo es einfach nur hieß, wir sprechen jetzt nicht mit der Presse darüber, bitte sprechen Sie den Träger an. Da wollte ich nochmal nachfragen, ja, aber. Und als ich ja, aber sagte, hörte ich schon Leitung tot. Also da hatte die Person dann aufgelegt. Ne? Also da ist man jetzt nicht gesprächsbereit. Kann ich irgendwo grundsätzlich verstehen, dass man jetzt nicht mit der Presse spricht, um das offen auszutragen, zumal der Träger ja am Ende da auch ein bisschen in der pädagogischen Mitverantwortung ist und das dann möglicherweise mit Jugendamt, Träger, Einrichtungsleitung und eigentlich auch dem Elternbeirat oder Elternrat zusammen klärt oder naja, ausräumt oder eine Lösung findet für das Problem.
Und die Kita verweist auf den Träger. Was sagt denn der?
Ja, der Träger sagt eigentlich nur in Anführungsstrichen, dass es da eine Beschwerdelage gibt aufgrund eines anonymen Hinweises und dass man da in Gesprächen sei mit dem zuständigen Jugendamt und dem Bereich Kinderförderung und der Einrichtungsleitung. Das ist so erstmal gut, wie ich finde. Das ist aber für viele Eltern in gewisser Weise natürlich auch zu wenig. Die wollen irgendwie natürlich gefühlt eine Sofortmaßnahme. Weil beim Fußball befordert man schnell den Rauswurf des Trainers oder in einem Wirtschaftsunternehmen, wenn grobe Fehler gemacht werden, die auch nachweisbar sind, den Rücktritt des Geschäftsführers oder so. So, und da kann ich dann grundsätzlich auch verstehen, dass Eltern da ungeduldig sind und nicht jetzt irgendwie ewig lange aushalten wollen, bis sich möglicherweise was tut.
Zum einen ist es ja so, es geht um die Sicherheit des eigenen Kindes und da will, glaube ich, niemand zu lange gezögert haben.
Ja, andersrum, man gibt ja sein Kind ab, ne? Man gibt es unter dem Schutz der pädagogischen Fachkräfte ja für mehrere Stunden am Tag einfach ab. Und so ein zweijähriges, dreijähriges Kind ist in gewisser Weise denen ja auch schutzlos ausgesetzt. Kann ja nichts machen. Also, ja.
Und sich eine neue Kita zu suchen, ist ja auch alles andere als einfach. Also da kann man ja jetzt, weiß ich nicht, welches Elternteil nimmt dann da irgendwie einfach oder verfrüht irgendwie sein Kind aus der Kita und sagt, wir warten bis ins neue Kita-Jahr. Also das ist auch schwierig.
Die eine Mutter hat das gemacht, weil sie eh noch ein zweites Kind hat, für das sie auch zu Hause ist zurzeit, und hat gesagt, also ich gebe meine Tochter nicht mehr da rein, und fürs nächste Kita-Jahr, das beginnt nach den Sommerferien, habe ich einen Platz in einer anderen Kita bekommen. Und es gibt tatsächlich auch mehrere andere Eltern, die an andere Kitas sich gewendet haben, mit der Bitte, mal nachzuschauen, ob nicht doch noch eine Möglichkeit besteht. Das Problem hier ist, es gibt jetzt nicht Unmengen freier Plätze. Also eigentlich sind alle Kitas bis zum Rand ausgebucht. Einige lassen sich dann noch dazu darauf ein, ein bisschen überzubelegen, so um 1-2 Kinder für jede Gruppe, um eben allen Eltern, die einen Anspruch, A, einen Rechtsanspruch haben, aber B, auch die Not, dass sie einen Betreuungsplatz brauchen, da irgendwie gerecht werden zu können. Und wir haben tatsächlich gehört, dass es ganz vereinzelt Eltern gibt, die Erfolg hatten in anderen Einrichtungen, aber dass einige Einrichtungen auch sagen, bei uns haben mehrere Eltern angerufen und wir mussten sagen, nee, ist nicht. Das ganze Ding hat auch noch eine weitere Dimension, und vielleicht ist der Grund allen Übels da zu suchen.
Denn es geht nicht nur um Eltern, die quasi einen neuen Platz suchen, sondern es gab auch Erzieher, die sich einen neuen Platz gesucht haben,
und Erzieherinnen. Wir haben gehört, bestätigt uns so keiner die Zahl, aber dass 8 Erzieherinnen die Kita verlassen haben sollen. Eine viergruppige Einrichtung in Oberkastrop. Viel mehr Erzieherinnen hat eigentlich eine viergruppige Kita nicht. Also da sind gefühlt fast alle, wenn diese Zahl 8 stimmt. Aber wie gesagt, das konnten wir jetzt auch nur entgegennehmen und nicht verifizieren. Darum sind wir da sehr vorsichtig mit der Angabe der Zahl. Fakt ist aber, es sind tatsächlich mehrere, und das auch mindestens eine Handvoll. Und das ist für die Kita auf jeden Fall in gewisser Weise existenzbedrohend, weil sie jetzt natürlich in der Not ist, die irgendwie ersetzen zu müssen. Und da hilft natürlich, dass ein Träger auch weitere Einrichtungen hat, also weitere Kitas in Castrop-Rauxel und Herne. So konnten da jetzt einige Leute verschoben werden, übergangsweise. Und die haben wohl auch Springerkräfte. Das heißt also Leute, die eigentlich nur beim Träger angestellt sind, aber nicht fest einer bestimmten Kita zugeordnet sind, die dann immer da, wo gerade Not am Mann oder Not an der Frau ist, einspringen. Und davon sollen auch mehrere Leute jetzt in der Kita Volltreffer angekommen sein. Und das bedeutet dann allerdings für die Kinder, sie verlieren ihre Bezugspersonen und kriegen ganz neue Gesichter in die Gruppe als deren Erzieher, die sie eben noch nie gesehen haben. Das kann man mal machen, ist auch nicht ganz unüblich. Aber ein steter Wechsel ist für 2-3-jährige Kinder natürlich auch immer wieder mit einer Neugewöhnung verbunden, und auch mit Eltern, für Eltern immer wieder müssen erklären, was das Kind für spezifische Bedürfnisse hat oder so. Also es ist nicht so ganz einfach insgesamt alles.
Vielleicht, um das Ganze jetzt mal zu einem Abschluss zu bringen, wir haben ja auch gehört, dass es beim Elternbeirat irgendwie ein bisschen knatschen soll. Da können wir ja mal den Aufruf machen. Wir haben ja ein paar Zuhörer. Wenn ihr da drin seid, drin wart, meldet euch gerne bei uns, bei Tobi.
Eigentlich soll es ja eine Interessenvertretung für Eltern sein, die auch bei den Erzieherinnen mal so draufschaut, wird da gut gearbeitet oder nicht. Es soll immer auch ein Partner sein für die Eltern. Bei der Kita Volltreffer hat sich der Elternrat oder Elternbeirat jetzt aber auch noch nicht geäußert. Und das ist auch Teil der Kritik mancher Eltern, die sagen, ja, die trauen sich nicht, die spüren den Druck, weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder möglicherweise keinen Kita-Platz mehr haben. Sie brauchen den Kita-Platz. Insofern, insgesamt eine schwierige Gemengelage. Ich glaube aber dadurch, dass jetzt aufmerksam drauf gekommen ist, durch die Veröffentlichung von uns, weil uns jemand angesprochen hat, dass sich da doch jetzt sicherlich auch was tun wird. Was, das versuchen wir natürlich rauszufinden, und an dem Thema wollen wir auch dranbleiben. Insofern wäre es eigentlich cool, wenn ihr weiter verfolgt, was wir so berichten.
Genau.
Wie kann man sich bei uns melden, müssten wir dann noch sagen, ne?
Unter podcast@ruhrnachrichten.de.
Perfekt. Unsere Mailadresse pottcas@ruhrnachrichten.de. Das zweite Thema der Woche beginnen wir mal mit einem O-Ton. Den hat Teve Schäfer mitgebracht, und wir hatten schon darauf hingewiesen, dass es sich dabei um, eine Betroffene eines Wohnungsbrandes an der Kirchstraße in Castrop-Rauxel handelt. Und bevor wir diesen O-Ton starten, erstmal hallo an Teve.
Hallo.
Ich grüße dich. Du hast ein Aufnahmegerät mitgenommen und wir hören jetzt gleich rein, aber vielleicht vorab, wer ist denn da zu hören?
Das ist eine Bewohnerin der Kirchstraße in Ickern und die hat uns angerufen und auf einen Artikel hingewiesen, den wir geschrieben haben. Da ging es um ein Feuer, eine Waschmaschine hat gebrannt und laut dem Artikel wurde eine Nachbarin aus dem Haus begleitet von ihren Nachbarn. Und sie wollte mir dann einmal sagen, wie es in Wirklichkeit gewesen ist. Sie hat das nämlich hautnah erlebt und tatsächlich war es nicht einfach so, dass jemand rausbegleitet wurde, sondern ihr Mann ist in die Wohnung ihrer Nachbarin eingebrochen gewissermaßen, weil sie um Hilfe geschrien hat und hat sie aus der Wohnung geschleppt. Dann haben noch Leute die Tür eingetreten und das erzählt sie uns im O-Ton.
Ach so gegen, ich kann Ihnen gar nicht mehr genau die Uhrzeit sagen, so gegen 12 rum bin ich ins Bett gegangen, muss so gerade eingeschlafen sein und plötzlich hörte ich Hilfe rufe, Hilfe, Hilfe, hört mich keiner, Feuer, Feuer, Feuer. Ja, bin ich aufgesprungen, mein Mann war noch auf, hab dann auch den Rauch gerochen und hab dann schnell Fenster zugemacht und hab dann zu meinem Mann gerufen, mach schnell die Balkontür zu, irgendwo brennt es. Und irgendwie gefühlte 2-3 Minuten später ruft er, das ist direkt nebenan, das ist unsere Nachbarin, kommt raus. Ja, und dann ist er sofort rausgerannt und ich habe unseren Hund noch geschnappt, ne, dass der mit rauskommt und bei der Feuerwehr angerufen, bin dann auch raus. Und in der Zwischenzeit ist mein Mann dann also schon nach nebenan und die ältere Dame, die nicht mehr so gut zu Fuß ist, hat dann immer um Hilfe gerufen und dann ist er über die Balkonbrüstung geklettert, hat die Balkontür aufbekommen, ist dann ins Haus gestürmt. Ja, und ich kam raus und das war alles schwarz, voller Rauch und bin dann mit dem Hund um die Ecke aus dem Rauch raus, hab die Hunde, unsere Bella dann an die Nachbarn übergeben. Die waren so nett und haben sie festgehalten und ich bin zurückgekommen und mein Mann war immer noch nicht draußen. Und hab dann zwei junge Männer hier vor der Tür gefunden und hab die um Hilfe gebeten. Die haben dann gefragt, was sie machen können. Und die waren so nett und haben dann die Haustür eingetreten. Und mein Mann hat in der Zwischenzeit versucht, die Nachbarin von oben nach unten zu bringen. Aber sie war nicht mehr in der Lage zu laufen. Also hat er sie von ersten Etage runtergetragen, hat die Situation völlig unterschätzt. In der Zeit ist so ein schwarzer Nebel gekommen, er konnte nichts mehr sehen und hatte die Orientierung verloren. Und auch zum Glück sind die beiden jungen Männer rein, sind ihm entgegengegangen und konnten dann die beiden rausholen.
Wie ging es der Frau und aber auch ihrem Mann, als sie dann draußen waren?
Ja, mein Mann war so ganz gestresst und aufgeregt. Ich glaube, der hat in dem Moment nicht viel gespürt. Und sie war erleichtert, dass sie draußen war und hat mich dann immer gebeten, dass ich ihren Sohn informiere. Ich hatte aber mein Handy in der Aufregung im Haus liegen lassen und habe dann immer die Polizei und dann kam ja auch die Feuerwehr angesprochen mit der Bitte, dass sie den Sohn informieren.
Und ihre Nachbarin, wurde die dann ins Krankenhaus gefahren?
Die wurde ins Krankenhaus gebracht, ja.
Und musste ihr Mann auch ins Krankenhaus?
Nein, der wurde im Krankenwagen versorgt einmal und dann haben sie da einige Tests gemacht und das war dann soweit okay.
Wie haben sie dann noch die restliche Nacht verbracht?
Draußen. Wir durften dann nicht ins Haus, die Häuser links und rechts daneben. Wir mussten dann noch eine gewisse Zeit draußen bleiben. Ne? Die Häuser wurden dann gesperrt. Ja, und dann, ich kann Ihnen gar nicht mehr die Uhrzeit nennen. Irgendwann mal hieß es dann, wir dürfen rein. Dann hat man noch ein Momentchen gesprochen. Man war ja ganz aufgeregt. Ja, und dann sind wir rein. Ja, dann haben wir erstmal geduscht. Mein Mann war schwarz. Also so viel Rußbildung. Ne? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. Und wach, ne? Man konnte nicht mehr schlafen, daran war nicht zu denken.
Sie haben ja über diese zwei jungen, kräftigen Männer gesprochen, die auf einmal auftauchten. Man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so die hochfrequentierte Straße hier in Eckern, wo wir uns befinden, die Kirchstraße. Gerade hier kommt man eigentlich nicht einfach so vorbei. Was waren das für Männer und wo kamen die her?
Ja, das schön, dass Sie das ansprechen. Ich war also so dankbar, dass die beiden Männer da standen. Ich kannte die nicht, ich habe die noch nie gesehen. Und für mich war das so erleichternd, dass die Tür aufgebrochen haben, mein Mann und eben die Nachbarin rausgeholt haben. Ich würde mich auch sehr gerne bei den beiden persönlich bedanken. Aber ich kenne sie leider gar nicht und ich weiß gar nicht, wer es war.
Also man hat sich dann aus den Augen verloren
Nacht. In dem Gewühle. Und es waren ja viele Leute, die rumkamen, schauten, was hier los ist. Ne? Nein, also wenn die irgendjemand kennt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich persönlich bedanken kann.
Wenn Sie jetzt so auf die Situation zurückblicken, würden Sie sagen, Sie würden es wieder so handeln? Oder das war ja eine Riesengefahr, in die sich Ihr Mann vor allem begeben hat.
Ich glaube, also wahrscheinlich würde man wieder so handeln, aber mein Mann sagt im Nachhinein, er hat die Situation völlig unterschätzt. Dieses von null auf nichts schlugen die Flammen aus dem Badezimmer ins Haus hinein und diese schwarze Wolke, dass er wirklich nicht sehen konnte. Er sagt jetzt, nein, das würde ich nicht nochmal so tun, aber wahrscheinlich, es tut einem ja auch leid und man will ja auch helfen, wenn da eine hilflose Person ist.
Ja, dann ist es, glaube ich, auch Ihnen und Ihrer schnellen Reaktion zu verdanken, dass das relativ glimpflich noch ausgehen konnte.
Ja.
Frau Krause, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja,
alles
gerne.
Gute.
Ja, danke schön.
Wie bist du jetzt an diesen O-Ton, den wir jetzt ja 5 Minuten anhören konnten, eigentlich drangekommen?
Ja, Frau Krause möchte sich bedanken bei den 2 jungen Männern, die ja in der Not kamen und die Haustür aufgetreten haben. Und ohne diese beiden jungen Männer, ja, weiß man nicht, was passiert wäre. Denn ihr Mann ist ja mit dieser alten Frau auf dem Rücken irgendwie durchs Wohnzimmer geirrt und kam da nicht raus. Er konnte nicht mehr sehen. Und ja, die Feuerwehr war schon am Anrücken, aber offenbar waren diese beiden jungen Männer als erstes da. Und die haben sich dann verloren in dieser Nacht und kannten sich gar nicht. Und sie würde einfach gerne nochmal den Dank ausdrücken. Da ist sie zu uns gekommen und hat gesagt, Schäfer, komm doch mal vorbei. Ich erzähle dir, wie es wirklich gewesen ist.
Dafür danken wir dann wiederum Frau Krause. Erstmal herzlichen Dank, dass sie sich bei uns gemeldet hat und dann auch so offen erzählt hat. Wir sind ja in der Regel bei solchen Bränden oder auch Unfällen und so selten selbst direkt mit vor Ort. Also sehen auch nicht, was genau in einer Wohnung passiert, in der es brennt. Wir bekommen oft unsere Informationen woher? Vielleicht kannst du das mal einmal schildern.
In der Regel bekommen wir es mit über Mitteilungen, gerade wenn das nachts passiert. Dann am nächsten Morgen schreibt uns die Polizei, hier war ein Polizeieinsatz. Aber wir haben auch freie Kollegen, 7 aktuell und so weiter, die sammeln Bild- und Videomaterial von solchen Einsätzen und stellen sie uns zur Verfügung. Die können dann auch manchmal noch schildern, was sie vor Ort gesehen haben, was vielleicht der Sprecher von der Feuerwehr gesagt hat. Oder ein Polizeisprecher, das sind so unsere Quellen dafür.
In dem Fall war jetzt der Sprecher der Feuerwehr oder einer der Sprecher nicht vor Ort, das weiß ich, weil ich das übers Wochenende mitbekommen habe, das war ja in der Nacht zu Sonntag. Darum gab es vor Ort eigentlich auch jetzt keine detaillierteren Infos und ich war dann am Montag hier im Prinzip in der Situation beim ganz normalen Redaktionsdienstantritt nochmal nachzuhören. So nennen wir das dann. Dann fragen wir also nochmal bei der Polizei nach, wie ist es zu dem Brand gekommen und welche Fakten könnt ihr dazu mitteilen? Und der Sprecher der Polizei hat mir letztlich das gesagt, was ich in meinem kurzen Bericht dann veröffentlicht habe. Und der Sprecher der Polizei kann im Prinzip ja auch nur das sagen, was ihm die Sachbearbeiter vor Ort sagen. Die kommen von der Polizei dann auch oft erst ein bisschen später als die Feuerwehr, gehen natürlich auch jetzt nicht in der Lage selbst mit in die Wohnung, sondern sichern das ein bisschen ab und schicken dann erst später Brandermittler in die Häuser, die dann gucken, was ist eigentlich die Brandursache. Das heißt also, auch da ist der Informationsfluss nicht immer ganz reibungslos und da sind Leute, die selbst vor Ort waren, natürlich viel, viel näher dran und können auch dann besser erzählen, was wirklich passiert ist.
Ich habe heute auch nochmal mit einer Sprecherin von der Polizei über den Fall geredet und sie hat nochmal in den Bericht geschaut für mich. Und da stand das jetzt auch nicht 1:1 so drin, wie Frau Krause mir das erzählt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach in der Hektik, in der Aufregung dieser Situation da vielleicht ein bisschen was durcheinander geraten ist, auch beim Erzählen. Einfach, wenn du Zeuge bist, du bist aber total aufgedreht, dann kannst du ja schon mal was durcheinander werfen oder vergessen oder irgendwas weglassen, was eigentlich wichtig ist oder so.
Wissen wir jetzt eigentlich, wie es der betroffenen Bewohnerin geht?
Sie wurde laut Polizei leicht verletzt und wurde halt auf Rauchgasvergiftung untersucht. Ihre Nachbarn haben jetzt nichts weiter gehört, aber ja, leichte Verletzung ist ja so eine Kategorisierung, die Polizei immer vornimmt. Es gibt immer leicht, schwer und schwerst. Und leicht ist da so die Ja, das geringste Übel normalerweise.
Genau, von einer schweren Verletzung spricht die Polizei in der Regel dann, wenn jemand stationär im Krankenhaus verbleibt über eine längere Zeit aufgrund dieser Verletzung, die da vorgefallen ist. Das kann auch eine Armfraktur sein, wenn die operativ gemacht werden muss und danach der Patient noch ein paar Tage im Krankenhaus bleibt. Das kann aber auch hin dann am Ende zu lebensgefährlichen Verletzungen gehen. In diesem Sinne bleibt uns auch an die betroffene Frau einfach nur noch zu sagen, gute Besserung. Ich hoffe, dass bald alles wieder gut ist.
Und an die beiden jungen Männer, die da zu Hilfe gekommen sind. Frau Krause hat es eben schon mal gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal. Sie würde sich gerne persönlich bei Ihnen bedanken. Sie wissen ja, wo Sie hin müssen. Gehen Sie einfach mal vorbei.
Danke, Thewe.
Danke, Tobi.
An dieser Stelle weise ich jetzt gerne nochmal darauf hin, dass ihr zu allen Themen, die wir hier im Studio besprechen und besprochen haben, weitere Details bekommen könnt. Und zwar dann, wenn ihr den Links in den Shownotes, also den Begleitnotizen dieser Podcast-Folge folgt. Schaut doch einfach mal rein, öffnet mal euer Smartphone. Da findet ihr auf jeden Fall noch sehr viel mehr Hintergrund. Für vieles braucht ihr, um die Geschichten dann lesen zu können, allerdings ein RN Plus Abo. Und dafür habe ich jetzt ein gutes Angebot und einen weiteren guten Grund, warum ihr das unbedingt mal abschließen solltet. 8 Wochen kosten gerade zum Testen nur 1 Euro. Wenn ihr dieses Abo macht, dann halten wir euch in jedem Fall zu all den Themen, also zu Lasse Isbruch, zu den Kita-Problemen und zu allen anderen Sachen weiterhin auf dem Laufenden. Uns selbst als Redaktion hilft es, da weiterzumachen, also zu recherchieren bei Themen, bei Missständen, bei allem, was hier in der Stadt passiert und im Prinzip für euch am Puls der Zeit und des Geschehens zu sein. Damit ihr nichts mehr davon verpasst, ladet euch doch bitte der Einfachheit halber mal die RN Plus App runter. Die gibt es im Google Play Store und im App Store für iPhones kostenlos. Damit sind wir dann nicht nur euer wöchentlicher Begleiter wie hier im Podcast, sondern künftig auch der tägliche Begleiter für euren Alltag. Da findet ihr auch unser Live-News-Blog. Darin fassen wir seit kurzem, kurz und kompakt, aber super schnell zusammen, was in der Stadt passiert. All das hilft euch dann ganz sicher auch in eurem Alltag in eurer Stadt. Versprochen.
Was ihr dort auch findet, sind lebensnahe und unter die Haut gehende Porträts von Menschen aus unserer Stadt. Ich habe mal 2 Beispiele mitgebracht. Heike Rumpf hat unsere Praktikantin Larissa von ihrem Kampf gegen die täglichen Schmerzen erzählt. Da kann jeder eine Menge daraus lernen, der selbst Schmerzen hat. Da erfahrt ihr auch etwas über Dirk Rothausmann, der unserem Kollegen Thewe Schäfer erzählt hat, er werde manchmal angeguckt wie ein Außerirdischer. Der Grund? Seine Frau musste in einer schweren Stunde die Entscheidung fällen, dass man ihm seinen linken Unterschenkel amputiert. Es kann sein, dass er sonst gestorben wäre. Jetzt will Dirk helfen. Genauso wie bei Heike Rumpf eine Lebensgeschichte, die nachdenklich macht, die aber auch Mut machen kann.
Mut machen macht Spaß, finde ich, oder?
Würde ich auch sagen.
In diesem Sinne wünschen wir euch viel Freude beim Erdbeerpflücken oder bei anderen Dingen, die ihr so macht. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Episode 154 gefallen hat.
Wir verabschieden uns bis nächste Woche.
Ciao und Glück auf, sagen Tobias Weckenbrock
und Luca Völlgraf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.